Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur exklusiven, zur weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland vom Samstag, dem 25. Oktober 2025. Ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche Ihnen allen schon ein geruhsames, entspanntes und faszinierendes Wochenende, hoffentlich mit der Weltwoche. Und ich empfehle Ihnen an dieser Stelle natürlich wärmstens, die Weltwoche zu abonnieren. Ich weiß, man hat in Deutschland auch anderes und Besseres zu tun, als seine Zeit mit Zeitungen oder Zeitschriften zu verbringen. Aber diese Weltwoche, ich sage es Ihnen, das wäre eine lohnenswerte Investition. Sie bekommen auf unseren Websites vieles auch kostenlos, kürzere Interventionen, diese Podcasts. Vielen Dank für die wachsende Zuschauerschaft. Aber wir haben auch kostenpflichtige Angebote und das sind die ausgiebig recherchierten Texte, Stücke, Provokationen in der Weltwoche, geprägt durch unsere journalistische Tradition seit über 90 Jahren, Qualität, unkonventionelles Denken, immer auch den Mainstream in Frage stellen, nicht einfach mit den Wölfen heulen und da das Establishment bengalisch beleuchten, Gegensteuer geben, das ist wichtig, in der heutigen Zeit besonders wichtig, darum wird man natürlich auch immer wieder angegriffen. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an, aber das ist eben nicht die publizistische Leitphilosophie unserer Zeitung seit über 90 Jahren. Qualität ist ganz groß geschrieben, aber eben auch die Kunst, die Freiheit, die Dinge von einer anderen Seite zu betrachten. Und wir haben hier ein Blatt, das speziell abgezirkelt ist auf deutsche Leseinteressen aufgrund der gestiegenen Nachfrage, weil wir auch viele Anfragen entsprechend bekommen haben, hier mit mehr Fokus unsere Sicht auf das faszinierende, interessante Treiben der Bundesrepublik zu richten, manchmal auch verstören. Und ich sage Ihnen, wir bilden uns da nicht ein, dass die Deutschen auf die Schweizer gewartet haben oder die Deutschen sollten da am Schweizer Wesen genesen. Das ist nicht unser Ansatz und ich muss mich manchmal auch etwas bremsen, wenn ich da allzu engagiert mich selber auf die Barrikaden steige. Sehen Sie es mir nach. Und diese Leidenschaftlichkeit, die hat natürlich auch damit zu tun, dass wir Deutschland gern haben. Das ist ein Land, zu dem die Schweizer vielfältige Beziehungen pflegen, wirtschaftliche natürlich, existenziell. Es kann uns nicht egal sein, wenn es Frankreich und Deutschland schlecht geht, den beiden Herzkammern der europäischen Wirtschaft, die jetzt an Herzrhythmusstörungen leiden, wie es Leni Fischer im Podcast ausgedrückt hat. Also das sind Sympathiebekundungen und gerade dann, wenn wir kritisieren, das ist ja gewissermaßen das Lebenselixier der Demokratie und jeder intakten Beziehung, nur dort, wo alles abgestorben ist, passiert nichts mehr, wird auch nicht mehr kritisiert. Das muss man übrigens auch mit Blick auf private Beziehungen, vor allem auf Ehen, immer wieder im Blick behalten. Wir Männer leiden ja darunter, dass unsere Frauen immer mit uns streiten. Ich sage dann, ja, der Streit ist das Lebenselixier der Frauen, weil die Frauen im Streit eben ihre Liebe auch zum Ausdruck bringen gegenüber dem Mann. Der Streit ist die Fortsetzung der Liebe mit anderen Mitteln, um hier ein berühmtes Clausewitz-Zitat in einen anderen Kontext zu verschieben. Kurzum, abonnieren Sie die Weltwoche. Gehen Sie auf unsere Website in den App Store Weltwoche Deutschland. Hochattraktive Angebote. Und es würde mich sehr freuen, wenn Sie das inspiriert. Nun die Titelgeschichte. Tollhaus Deutschland. Brandmauern, Wirtschaftskrise, Meinungspolizei. Was ist bloß mit Deutschland los? Schön illustriert von meinen Kollegen. Ich werde dann gleich noch ein paar Worte zu dieser Story verlieren. Dann Amerikas Abrissbirne. Trump beendet die Priesterherrschaft der Experten und Schwätzer. David Mamet exklusiv in der Weltwoche. David Mamet, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschlagen, ist ein berühmter, sehr erfolgreicher amerikanischer Filmemacher und Drehbuchautor, einer der angesehensten Drehbuchautoren. Überhaupt mein Kollege Benjamin Bögli hat es geschafft, David Mamet für die Weltwoche zu verpflichten, mit seiner persönlichen Beurteilung dessen, was in den USA jetzt abgeht. Und wir haben das in den Titel gepackt: Amerikas Abrissbirne. Trump beendet die Priesterherrschaft der Experten und Schwätzer. Die Abrissbirne bezieht sich aber nicht darauf, dass diese menschliche Molotow-Cocktail-Erscheinung, dieser Donald Trump, jetzt alles wegfräst und wegsprengt, was es zu erhalten gäbe oder was erhaltenswert wäre. Ganz im Gegenteil, Mehmet argumentiert, dass das, was sowieso keinen Bestand mehr hat, eben diese Fake-Priesterherrschaft, diese Expertokratien, all dieses faulig gewordene, das wird jetzt weggeräumt, und er sieht das nicht unkritisch, aber er sieht es eben auch nicht so hysterisch wie viele seiner intellektuellen Kollegen. Es lebe die neue Geistesguerilla, kleiner Alternativkanon der Gegenwartsliteratur von Matthias Matussek. Immer auch seine Kolumne gilt es zu erwähnen. Die ist ein Lesegenuss Woche für Woche, auch aus tiefer Leidenschaft formuliert. Briefe, Post von Matussek an Persönlichkeiten, aber auch an Gegenstände. Zum Beispiel jetzt schreibt er: Liebe Nationalfahne. Er schreibt eine Liebeserklärung an die Nationalfahne. Ich kann mich erinnern, dass Matthias Matussek im Jahr 2006 ein Buch, ein sehr erfolgreiches Buch über deutschen Patriotismus veröffentlicht hat, dies unter dem Eindruck des Sommermärchen, des Sommernachtstraums der Fußball-WM 2006. Was für eine andere deutsche Realität hatten wir da noch zu gewärtigen. Dann Ai Weiwei, der berühmte chinesische Künstler, Regimekritiker, hat einen Aufsatz geschrieben, in dem er die deutsche Cancel Culture entlarvt und die Journalisten als Komplizen der Autorität bezeichnet. Und jetzt interessanterweise ist dieser Aufsatz nicht abgedruckt worden in der Hamburger Zeit, wohl deshalb, weil da den Journalisten etwas unsanft an den Karren gefahren wurde. Also hat hier die Cancel-Guillotine zugeschlagen, gewissermaßen quod erat demonstrandum, Ai Weiwei, auch von seinen potenziellen Abnehmern ins Recht gesetzt. Aber eben in der Weltwoche können solche Gedanken erscheinen. Wir sagen ja nicht, dass wir alles teilen, was diese Autoren bei uns bringen. Aber um Himmels Willen, in dieser verkrampften Lage, in dieser verkrampften Welt, in der man sich heute bewegt, überall die engen Unterhosen, die Denkverbote, die Schützengräben, dann noch dieser Verfassungsschutz da, dieses große Auge, das über allem wacht, über allen Regungen und Zuckungen dessen, was irgendwie oppositionell ist, da ist doch keine gesunde Situation mehr, und deshalb muss man hier etwas die Anarchie nach vorne bringen. Nun also Tollhaus Deutschland, das ist die Titelgeschichte, und die habe ich selber geschrieben, weil eine Zeitung braucht ja eine Titelgeschichte. Und wir sind spontan auf die Idee gekommen, dass das vielleicht noch interessant wäre angesichts der jüngsten Entwicklung. Der Fall Bolz, wir haben darüber gesprochen, jetzt endlich setzt da mal etwas die Kritik ein. Am Anfang die Welt ziemlich alleine, News und so weiter. Aber eben, dass da ein Hausbesuch der Polizei stattgefunden hat, weil Norbert Bolz in aufklärerischer Absicht hier die Parallelen hergestellt hat mit einem Tweet zwischen der woken Wachsamkeitskultur und der erwache Unkultur aus finsterer Zeit. Das hat ihm einen Besuch eingetragen, eine richterliche Untersuchung. Und da hat nun auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit ihrem Herausgeber Jürgen Kaube ganz deutliche und drastische Worte gefunden. Auch noch ein interessanter Quervergleich zu E.T.A. Hoffmann, dem Königsberger Schriftsteller aus der ja späteren Aufklärungszeit, ein an sich selber irre werdender Bürokratismus, auch eine sich selbst ad absurdum Führung der Justiz, wenn eben solche Fälle laufen. Aber das ist auch eine Einschüchterungskulisse. Das ist so eine Anekdote aus dieser Zeit. Oder in Nordrhein-Westfalen, im Sauerland, im Friedrich-Merz-Country, sind über Nacht mysteriös offenbar 40 Landesfahnen, Flaggen gehisst worden. Jetzt wird das offensichtlich untersucht. Was ist da los? Also Deutschland geht jetzt gewissermaßen schon verfassungsschutzmäßig gegen die eigene Landesfahne vor. Also der Staat, der die Deutschen vor sich selber schützen will. Nein, ich meine, es ist ja an sich ein Komödienstoff, wenn es nicht so ernst wäre. Das sind nur zwei Beispiele aus der letzten Woche. Es gibt so viele in diesem Katalog, Katalog der Absonderlichkeiten, dass man gar nicht nachkommt, immer alles nachzutragen. Auf jeden Fall habe ich das zum Anlass genommen, um ja, natürlich eine Liebeserklärung an dieses Deutschland zu schreiben, aber allerdings eine im Rückblick. Ich vergleiche meine Erlebnisse aus der Zeit, als ich dort ein paar Jahre gelebt habe, in den 2000er Jahren, dieses Berlin und was Berlin damals war. Und ich bin ja schockverliebt gewesen in Berlin damals. Und zwar vor allem deshalb, weil ich eben gar kein ursprünglicher Berlin-Fan war. Im Gegenteil, ich war da eher skeptisch, missmutig, misstrauisch. Denn all die Berlin-Verehrer bei uns an der Uni, das waren die Superlinken in diesen existenzialistischen Uniformen da, in dieser schwarzen Einheitskluft. Und das war mir immer etwas ja, unheimlich und nicht wahnsinnig jetzt anheimelnd, wie man das dann empfinden könnte. Aber kaum war ich dort, bin ich der Stadt, ja, wenn nicht verfallen, so doch, ja, doch irgendwie verfallen. Ich fand das unglaublich interessant, diese, ja, Charlottenburger Seitenstraßen, die Cafés, dann diese eklektische Vielfalt der Leute. Natürlich da viele, auch Blöffer, Hochstapler, Exzentriker, alles Mögliche, aber auch viele, sehr viele interessante Persönlichkeiten, nie langweilig, echte auch. Natürlich Leistungsträger, imponierende Gestalten, die Weltpolitik spielte hinein, die Geschichte hat man natürlich ablesen können, nur schon an den Außenspuren. Und heute herrscht ein ganz anderes Klima, auch ein anderes Stadtbild. Aber das Stadtbild ist gar nicht unbedingt das Entscheidende, es geht eben tiefer, es geht in den Geist der Zeit. Und diese Offenheit, dieses Anarchische, dieses auch Optimistische, bei allen Problemen, die Deutschland damals schon hat, das ist irgendwie verflogen. Es ist alles jetzt so bleischwer und ja eben brandmauermäßig eingehegt und alle sind da in ihren Schrebergärten, in ihren eingebrandmauerten Schrebergärten und da man redet gar nicht mehr richtig unter Nicht-Gleichgesinnten. All diese merkwürdigen, verkrampften Vorstellungen. Und ich gehe etwas dieser Entwicklung nach. Woher kommt das eigentlich? Wie habe ich das erlebt? Wie habe ich das empfunden? Und eben dann auch diese Kaskade von Absurditäten, die wir da heute sehen. Das ist das Tollhaus Deutschland. Dann haben wir den Alexander Wallasch gebeten, den Journalisten, der da diesen Fall aufgedeckt hat, um den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit den, ja, mit dem etwas unzimmerlichen Umgang mit Abdruck oder sagen wir mit Urheberrechten und dieser etwas freizügigen Haltung gegenüber, ja, wer ist eigentlich ein Mitarbeiter einer Zeitung? Er hat das aufgedeckt und schreibt hier etwas seine persönlichen Eindrücke. Der Wahlkampf hat begonnen. Vizekanzler Klingbeil bezieht die Kanzler Merz des Rassismus. Die Koalition zerbröckelt. Das ist ja interessant, nochmal diese Stadtbilddebatte. Da hat Max Mannhardt, der Herausgeber von Apollo News, noch ein junger Mann, der sich durch ein doch erstaunlich treffsicheres, auch politisches Urteil auszeichnet, hat eine interessante Beobachtung gemacht bei News. Er hat gesagt, dass Klingbeil, wenn er jetzt da die Stadtbildaussage dem Merz vorwirft, natürlich ganz genau weiß, dass Merz hier einen Punkt trifft. Wobei man Merz, man sagen muss, je mehr er sich gewissermaßen bei der AfD geistig bedient, der hat eben auch ein Problem mit den Urheberrechten, was bestimmte politische Ideen angeht, desto stärker schichtet der da Brandmauern auf. Also das ist ja dann die neue Plagiatstechnik. Du klaust die geistigen Inhalte der anderen, baust aber eine Brandmauer auf, hinter der du dann die anderen noch bezichtigst und damit natürlich auch ablenkst von diesem Diebstahl geistigen Eigentums. Aber in der Politik ist das ja erlaubt. Das muss ja dann der Wähler beobachten und entsprechend bewerten. Aber eben mit dieser Brandmauer, mit dieser Stadtbilddiskussion geht es den Sozialdemokraten einfach darum, dem Kanzler eine rote Linie zu zeigen, so nach dem Muster, also selbst ein harmloses Wort wie Stadtbild, wenn du nur schon das sagst, wenn du dich nur schon diesen halben Millimeter ins rechte Territorium da vorwagst, dann geht da die Guillotine der Verurteilung, der Inkriminierung runter. Also komm ja nicht auf die Idee, da noch weiter dich aus unserem Verfügungsbereich, aus unserem Einfluss Bereich herauszubewegen, also die Sozialdemokraten, das zeigt diese Stadtbilddiskussion, führen den Kanzler an der ganz kurzen Leine, das auch die Beobachtung von Ralf Schuler hier in seinem Beitrag. Dann ein Text, der interessant ist, weil vielen deutschen Zeitungen das auch irgendwie aufgefallen ist. Wir sind da, glaube ich, als Erster in Erscheinung getreten. Die Liebe, die Frankreich erschüttert, das ist die Geschichte meines Freundes, der aus Versehen Nicolas Sarkozy ins Gefängnis brachte, aber da eben auch die hochinteressante und auch berührende Liebesbeziehung zwischen Sarkozy und seiner Frau Carla Bruni, die ihm auch wirklich in guten wie in schlechten Zeiten da die Treue hält. Das ist eine großartige Episode. Die Demokratiegefährder sitzen ganz oben. Die Durchsuchung beim renommierten Publizisten und Medienforscher Norbert Bolz zeigt, der Staat kämpft nicht gegen Hass und Hetze, sondern gegen Bürger und Verfassung. Alexander Wendt auch bei uns noch mit dem Fall Bolz. David Mamet, Amerikas Abrissbirne. Ich habe es gesagt, der Drehbuchautor mit dem berühmten Film Glengarry Glen Ross aus dem Jahr 1992. Habe ich das in dieser Sendung schon erwähnt? Ich glaube nicht, sonst mache ich es zweimal. Schadet auch nicht, weil es ist wirklich herausragend. Haben Sie den Film noch nicht gesehen? Eben Mehmet, der bei uns schreibt, hat hier das Drehbuch dazu verfasst. James Foley ist der Autor und unter den Stars sind da also die ganz großen Namen dabei. Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Alan Arkin, Kevin Spacey und Jonathan Pryce. Das All-Star-Team der amerikanischen Charakterdarsteller vor der Cancel Culture. Und David Mamet ist eben auch einer, der an dieser geistigen Selbstverstümmelung leidet. Also die Weltwoche. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, auch in Deutschland, in Österreich, in allen deutschsprachigen und der deutschen Sprache kundigen Länder diese Weltwoche zu abonnieren. Nicht, weil wir extensive Berichterstattungen immer über ihre Staaten und über ihre Länder machen, aber weil wir aus der Schweiz hinaus, glaube ich, ein ziemlich interessantes Bild entwickeln, auch der Geopolitik, die natürlich auch die Politik bei uns bestimmt. Die Brandmauern, die Demarkationslinien, die Konfliktpunkte und die Streitintensität entzündet sich ja nicht allzu selten, gerade an diesen weltumspannenden Themen, Krieg und Frieden, West gegen Ost, Demokratie und Autokratie. Und ich glaube, wir bringen hier schon eine andere und, wie ich meine, produktive Sicht an den Start. Aber das müssen Sie beurteilen, da bringt nichts, wenn ich da tausendfach die Werbetrommel rühre. Am Schluss ist Ihr persönliches Urteil entscheidend. Darum freue ich mich auch und danke Ihnen, wenn Sie mir schreiben. roger.coepel@weltwoche.ch. Die Konversation, die Diskussion aller mit allen über alles, das hält unsere Demokratie zusammen. Das ist Demokratie. Die Brandmauer und solche Verirrungen, das ist das Gegenteil der Demokratie, meine Damen und Herren. Und in Deutschland muss man das irgendwie noch lernen, das ist noch nicht antrainiert. Eine junge Demokratie, Deutschland ist entschuldigt und man darf da nicht zu hart urteilen. Aber wir sehen die Lernprozesse und der Lichtblick, das noch ganz zum Schluss. Der Lichtblick ist natürlich, dass die Leute bei diesen Brandmauern ja nicht mitmachen. Das, was hinter der Brandmauer ist, das ist ja das eigentlich Interessante, das ist ja reizvoll. Also je mehr Brandmauer das es gibt, desto mehr muss eigentlich die AfD Danke sagen allen anderen, die an dieser Brandmauer mauern. Ein wunderschönes Wochenende, vielen Dank für Ihre kritische Unterstützung unserer Arbeit. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder, aber bleiben Sie auch dazwischen auf unserem Kanal. Es kommt immer wieder Interessantes und Neues. Bis bald.